Stellt euch vor, es ist Sonntag, 9:45 Uhr, du bist auf dem Weg in die Gemeinde. Du hast deine Jacke angezogen, hast deinen Autoschlüssel in der Hand, hast deine ganzen Kinder angezogen und dann merkst du es, du riechst es schon von Weitem, dass dein Sohn mal wieder das Fassungsvermögen der Windel testet. Also ziehst du ihn wieder aus, wechselst die Windel. In der Zwischenzeit, deine anderen Kinder langweilen sich, in der Zwischenzeit hauen sie den Spiegel im Flur runter. Du lässt alles liegen, so wie es ist, weil du willst in die Gemeinde. Irgendwann 9:55 Uhr sitzt du im Auto erstmal, bist auf dem Weg dazu, denkst, das wird knapp, fährst ein bisschen schneller. Es dauert nicht lang, du merkst, dass deine Frau nicht so begeistert davon ist, dass du zu schnell fährst. Also schweigt ihr euch an, kommt irgendwann 10:50 Uhr auf dem Parkplatz an, rennt hierher in die Gemeinde und gerade in dem Moment, als du dich auf deinen Stuhl setzen willst, merkst du, in all dem Stress hast du deine Bibel vergessen. Und dann sinkst du in deinen Stuhl und denkst, was ist das denn für ein Tag? Andere Situation. Es ist Montagabend, du sitzt mit deiner Frau beim Essen und erzählst von deinem Arbeitstag. Erzählst davon, dass es echt ein harter Tag war. Dein Chef war nicht zufrieden mit dir. Deine Kollegen haben über dich gelästert. Du hast nicht das geschafft, was du schaffen wolltest und es war wirklich ein schwerer Tag. Als du fertig bist, erzählt dir deine Frau, dass sie eben erst einen Anruf bekommen hat, dass eine gute Freundin gestorben ist. Am Freitag wird die Beerdigung stattfinden und ihr sitzt da beim Essen, schaut euch an und fragt euch, wie soll man denn an so einem Tag ein gutes Leben haben? Kennt ihr solche Tage? Tage, an denen man denkt, es scheint überhaupt nichts zu funktionieren. Tage, wo 100 kleine und große Dinge schieflaufen. Tage, wo man wirklich sagt, eigentlich gab es heute nur Rückschläge, gab es nur schwierige Dinge. Und die große Frage ist tatsächlich, und das ist das Thema heute, ein gutes Leben an schlechten Tagen, an solchen Tagen, ist das möglich? Geht das? Und das ist das Thema, was Salomo in Kapitel 7 des Predigerbuches behandelt. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann lade ich euch ein, Kapitel 7 aufzuschlagen, denn dort stellt er genau die Frage, ein gutes Leben an schlechten Tagen. Ich lese das mal. Kapitel 7, die ersten 14 Verse sind es nur. Dort schreibt Salomo Folgendes. Besser ein guter Name als gutes Salböl und der Tag des Todes als der Tag, da einer geboren wird. Besser ins Haus der Trauer zu gehen, als ins Haus des Gastmahls zu gehen, denn jenes ist das Ende aller Menschen und der Lebende nimmt es sich zu Herzen. Besser Verdruss als Lachen, denn bei traurigem Gesicht ist das Herz in rechter Verfassung. Das Herz der Weisen ist im Haus der Trauer, das Herz der Toren aber im Haus der Freude. Besser das Schelten des Weisen zu hören, als dass einer das Singen der Toren hört. Denn wie das Prasseln der Dornen unter dem Kochtopf, so das Lachen des Toren. Auch das ist Nichtigkeit. Ja, unrechter Gewinn macht den Weisen zum Toren und das Bestechungsgeschenk richtet das Herz zugrunde. Besser das Ende einer Sache als ihr Anfang, besser langmütig als hochmütig. Sei nicht vorschnell in deinem Geist zum Zorn, denn der Zorn ruht im Busen des Toren. Sage nicht, wie kommt es, dass die früheren Tage besser waren als diese, denn nicht aus Weisheit fragst du danach. Gut ist Weisheit zusammen mit Erbbesitz und ein Vorteil für die, die die Sonne sehen, denn im Schatten der Weisheit ist es wie im Schatten des Geldes. Aber der Gewinn der Erkenntnis ist der, die Weisheit erhält ihren Besitzer am Leben. Sieh das Werk Gottes an, ja wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Am Tag des Glücks sei gute Dinge und am Tag des Unglücks bedenke, auch diesen hat Gott ebenso wie jenen gemacht. Gerade deshalb, weil der Mensch gar nichts herausfinden kann von dem, was nach ihm ist. Was für ein Text, oder? Also Salomo nennt lauter Dinge, die alles andere als erstrebenswert für uns sind. Salomo spricht hier von Dingen, er spricht vom Todestag, vom Haus der Trauer, von Verdruss, von einem traurigen Gesicht, von Zurechtweisung, vom Tag des Unglücks und sagt, das ist besser, das ist positiv. Und ich lese den Text und denke, Salomo, was machst du hier? Warum sagst du, dass diese Tage besser sind? Und hinzu kommt, wenn wir Prediger 7 lesen, irgendwie so einen roten Faden ist schwer zu erkennen. Er springt hin und her von einem Thema zum anderen und ich frage mich, Salomo, was soll ich mit diesem Text anfangen? Was hilft in solchen Momenten, ist zu schauen, ob irgendein Wort häufig vorkommt, ob es irgendein Schlüsselwort gibt. Und wenn man diesen Text liest, dann merkt man, das gibt es. Und das ist das kleine Wörtchen besser. 9-mal kommt das Wort besser vor, 9-mal vergleicht Salomo hier Dinge. Und dieses Besser ist die Antwort auf die Frage in Kapitel 6, Vers 12, also unmittelbar der Vers vor Kapitel 7. Dort sagt Salomo nämlich, oder dort fragt er, denn wer erkennt, was für den Menschen im Leben gut ist? Die Zahl der Tage seines nichtigen Lebens, die er wie ein Schatten verbringt. Salomo stellt sich die Frage, wer kann uns Menschen eigentlich sagen, was gut für uns ist? Und das ist ja nicht so einfach zu beantworten. Was ist denn besser, lachen oder weinen? Was hilft dir mehr, Erfolg oder Misserfolg? Woher weißt du, ob ein scheinbar guter Tag letztendlich gut ist für dich oder ein vielleicht erstmal schlechter Tag? Und Salomo stellt hier, das ist eine rhetorische Frage, wie so oft, er stellt die Frage und sagt, du weißt es nicht, lieber Mensch. Du weißt letztlich nicht, was eigentlich gut für dich ist. Nur Gott weiß es. Und dann kommt Kapitel 7 und mit Kapitel 7 versucht Salomo eigentlich nur eine Sache zu sagen. Er versucht zu sagen, weißt du was, auch schlechte Tage haben ihr Gutes. Auch schlechte Tage haben ihr Gutes. Das gefällt uns nicht, oder? Weil ich stelle mir sofort die Frage, ja was denn? Was bringt denn so ein Tag, der sonntagmorgens vor dem Gottesdienst so beginnt, der montagabends beim Essen so aufhört, was bringt so ein Tag? Und Salomo versucht das ganze Kapitel zu sagen, weißt du was, Stephanus? Gerade diese schlechten Tage verändern deinen Charakter. Dein Charakter wird mehr durch schlechte Tage verändert, als durch scheinbar gute Tage. Und das wird deutlich, er fängt nämlich an, und es ist wie eine Überschrift, in Vers 1, besser ein guter Name als gutes Salböl. Und ein guter Name meint nicht der Name, wie ich geschrieben werde, sondern Name steht in der Bibel meistens für die ganze Person, für mein Wesen, für meinen Charakter. Und hier sagt Salomo, weißt du was, Stephanus, viel wichtiger als alles Geld der Welt, kostbares Salböl, ist ein guter Charakter. Und dann spricht er in diesen 14 Versen 7-mal von den Weisen oder von der Weisheit. Immer wieder geht es darum, wie wird man weise? Und dann nennt Salomo einen schlechten Tag am anderen und sagt, so wird man weise. Dazu dienen schlechte Tage. Der Kirchenvater Augustinus hat es mal so ausgedrückt. Trübsal ist eine andere Art von Gottes Gnade. Martin Luther hat es ähnlich gesagt. Anfechtungen sind Umarmungen Gottes. Ich gebe zu, das ist weit entfernt davon, wie ich schlechte Tage sehe in meinem Leben. Aber hier ist es eben tatsächlich so, dass Salomo und auch Augustinus und Luther sagen, Gott arbeitet durch die Schwierigkeiten, durch die schlechten Tage an uns. Das ist so ähnlich, und ihr kennt das, das ist so ähnlich wie bei Diamanten. Diamanten werden nur zu Diamanten, wenn es unwahrscheinlich heiß ist und unwahrscheinlich viel Druck herrscht. Also ich habe mal nachgelesen, damit Graphitelemente zu Diamanten werden, muss es wärmer als 1500 Grad sein und ein höherer Druck als 50.000 Bar herrschen. Das passiert erst in 150 Kilometer Tiefe im Erdmantel. Erst dann kommen Diamanten zustande. Und das ist sozusagen das Ziel von Salomo hier zu sagen, ein weiser, gottesfürchtiger Mensch wirst du unter anderem durch schlechte Tage. Und dann beginnt Salomo und nennt 5 Gründe, warum schlechte Tage manchmal besser sind. Und der erste Grund ist folgender. Schlechte Tage richten unseren Blick auf das Wesentliche. Das sind die ersten 4 Verse. Lasst es mich nochmal lesen. Besser ein guter Name als gutes Salböl und der Tag des Todes als der Tag, da einer geboren wird. Besser ins Haus der Trauer zu gehen, als ins Haus des Gastmahls zu gehen. Denn jenes ist das Ende aller Menschen und der Lebende nimmt es sich zu Herzen. Besser Verdruss als Lachen, denn bei traurigem Gesicht ist das Herz in rechter Verfassung. Das Herz der Weisen ist im Haus der Trauer, das Herz der Toren aber im Haus der Freude. Wir kennen Salomo langsam, aber das ist so unglaublich. Der fängt an und behauptet wirklich, weißt du was, Stephanus, der Todestag ist besser als der Geburtstag. Das ist Vers 1. Besser der Tag des Todes als der Tag, da einer geboren wird. Weißt du was, Stephanus, es ist besser bei einer Trauerfeier, bei einer Beerdigung dabei zu sein, als ins Haus der Freude zu gehen. Und das ist wieder so eine Aussage von Salomo, wo man fast hinten umfällt und denkt, wie meinst du das, Salomo? Wie kann der weiseste Mensch aller Zeiten tatsächlich sagen, der Todestag ist besser als der Geburtstag? Und Salomo begründet es auf 3 Art und Weisen. Erstens sagt er, das ist wirklich so, dass das Haus der Trauer und das Nachdenken über den Tod besser ist, als sich zu freuen. Denn, Vers 2, jenes, das Haus der Trauer, ist das Ende aller Menschen. Also Salomo sagt, der Todestag ist besser als der Geburtstag, weil jeder von uns einmal an seinen eigenen Todestag kommt. Weil jeder von uns einmal sterben wird. Jeder von uns, der letzte Ort, wo du sein wirst, ist das Haus der Trauer. Und deswegen sagt Salomo, es ist notwendig, sich mit seinem eigenen Ende zu beschäftigen. Es ist viel besser, darüber nachzudenken, weil jeder von uns wird dort einmal sein. Der Todestag ist besser als der Geburtstag, weil es notwendig ist, sich mit seinem eigenen Ende zu beschäftigen. Und was passiert, wenn man sich mit seinem eigenen Ende beschäftigt? Und das ist die zweite Begründung von Salomo. Wenn man das tut, dann wird der Blick auf das Wesentliche gelenkt. Und Salomo macht das hier, indem er die zwei Häuser gegenüberstellt. Das Haus der Freude und das Haus der Trauer. Das Haus der Freude, Vers 4, das Herz des Wesens ist im Haus der Trauer, das Herz des Toren aber im Haus der Freude. Und die Freude meint es nicht die Freude, zu der Salomo immer wieder auffordert. Nicht das, ich freue mich über die Geschenke, die Gott mir gibt. Sondern das Haus der Freude ist hier parallel zu Vers 2, zum Haus des Gastmahls, in dem man Vers 5 das Singen der Toren hört. Das ist die oberflächliche Freude. Das ist die trügerische Freude. Und Salomo sagt, das große Problem an dieser Freude ist, sie kann deinen Sinn vernebeln für das, was wirklich ist. Sie kann Dinge übertünchen, die überhaupt nicht da sind. Du kannst dich freuen, du kannst lachen, du kannst Spaß haben, aber irgendwann kommt die Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit wird besonders deutlich im Haus der Trauer. Das ist das objektive Ende von uns allen. Und der Todestag, und das ist das Erstaunliche, der Tod lehrt uns mehr über das Leben als das Leben selbst. Wenn wir im Haus der Trauer sind, und mir geht es jedes Mal so, wenn ich auf einer Beerdigung bin, dann kann ich nicht anders, als über mein Leben nachzudenken. Dann kann ich nicht anders, als auf einmal zu erkennen, was wesentlich ist und was nicht wesentlich ist. Wisst ihr, woran man das gemerkt hat, wie noch nie zuvor? Man hat das gemerkt, wenn man ein bisschen Fernsehen geguckt hat, um die Anschläge vom 11. September. Weil das was ganz Erstaunliches passiert. Fernsehen ist ja, ich behaupte jetzt mal, ist zu 95% eine völlig sinnlose Berieselung einer Spaßgesellschaft. Macht überhaupt keinen Sinn, 95% davon mindestens. Das Interessante ist, als die Anschläge vom 11. September stattfanden, hat jeder Sender sein Fernsehprogramm geändert. Harald Schmidt, einige kennen ihn von euch, durfte eine Woche lang nicht auf Sendung gehen. Ganz viele Sender haben ihr ganzes Programm umgehauen. Der Musiksender Viva hat nur das Logo von Viva auf einem schwarzen Bildschirm gezeigt, eine Woche lang. Der Chef von Viva, Dieter Gorni, hat damals gesagt, und ich zitiere ihn, wir wollen uns nicht weiter an diesem sinnlosen Gelärme beteiligen. Es ist Schluss mit lustig. Warum haben alle Fernsehsender, die Millionen damit verdienen, mit einmal ihr Programm geändert? Weil sie im Angesicht des Todes, weil sie im Angesicht der Wirklichkeit sagen konnten, Leute, es macht keinen Sinn mehr, jetzt das Singen der Toren weiterlaufen zu lassen. Es macht keinen Sinn. Das Wesentliche, das, worum es geht, ist uns so offensichtlich, wir können nicht weiter einfach lärmen und weitermachen. Der Blick wird auf das Wesentliche gelenkt und wenn unser Blick auf das Wesentliche gelenkt wird, dann, sagt Salomo, wird das Herz verändert. Viermal kommt in Vers 1 bis 4 das Wort Herz vor. Vers 2 sagt er, wenn der Mensch, der weise Mensch im Haus der Trauer ist, dann nimmt der Lebende es sich zu Herzen. Und das Herz, das meint alles, das Denken, Wollen und Fühlen. Und Vers 3 sagt dann nochmal, bei traurigem Gesicht ist das Herz in rechter Verfassung. Man könnte wörtlich übersetzen, dann ist das Herz gut. Das meint nicht, dann ist das Herz fröhlich oder heiter. Nein, aber es ist gesund, es ist fest. Es trifft Entscheidungen, die gut sind. Die Auseinandersetzungen mit dem Schweren im Leben, mit dem Tod, hilft uns mehr gesund zu leben als aller Spaß der Welt. Das ist einfach so. Und deswegen sagt Mose in Psalm 90, so lehre uns denn unsere Tage zu zählen, damit wir ein weißes Herz erlangen. Und Martin Luther hat es mal so ausgedrückt, und ich finde das sehr passend. Es ist gut, den Tod in unsere Gegenwart einzuladen, solange er noch weit entfernt und noch nicht auf dem Weg zu uns ist. Es ist gut, den Tod in unsere Gegenwart einzuladen, solange er noch weit entfernt und noch nicht auf dem Weg zu uns ist. Ich stelle fest, unsere Kultur ist anders, oder? Also in Israel war es noch so, da hat man 7 Tage und 7 Nächte eine Totenklage gehalten. Bei uns heute ist es so, wenn ein Mensch stirbt, dann versuchen wir, den Leichnam so schnell wie möglich aus dem Haus zu schaffen. Wir geben alles an ein Bestattungsunternehmen ab. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass es ein Zeichen unserer Zeit ist, dass unsere Särge immer geschlossen sind? Das war früher nicht so. Kinder nehmen wir nicht mehr mit auf Beerdigungen, häufig, weil wir sagen, das ist zu hart. versteht mich nicht falsch, viele Dinge davon sind gut und weise. Aber die Gefahr ist, dass wir uns nicht mehr mit dem Tod auseinandersetzen, dass das aus unserem Blickfeld gerät, dass wir sagen, wir wollen uns überhaupt nicht mehr damit beschäftigen und werden dann nicht so weise, wie Salomo es hier rät. Gute Tage richten unseren Blick auf das Wesentliche. Einer meiner größten Vorbilder, meiner persönlichen Vorbilder, ist Jonathan Edwards. Ist ein Theologe im 18. Jahrhundert, ganz einflussreich, besonders im englischsprachigen Raum. Und der gute Mann hat mit 1970 Entschlüsse gefasst, wie er leben möchte. Ich lese euch mal drei davon vor, die mit diesem Thema zu tun haben. Jonathan Edwards hat nämlich Folgendes gesagt. Ich bin entschlossen, bei vielen Gelegenheiten über mein eigenes Sterben und über die allgemeinen Umstände, die den Tod begleiten, nachzudenken. Ich bin entschlossen, nichts zu tun, von dem ich es bereuen würde, wenn es die letzte Stunde meines Lebens wäre. Und ich höre immer wieder von älteren Menschen, dass sie erzählen, wie sie ihr Leben leben würden, wenn sie es noch einmal könnten. Ich bin entschlossen, so zu leben, wie ich es mir wünschen werde, wenn ich sterben muss. Das sind gute Entschlüsse. Das ist das, was Salomo hier sagt. Deswegen sollen wir ins Haus der Trauer gehen. Deswegen ist ein schlechter Tag manchmal besser, weil unser Herz weise wird und wir unser Leben entsprechend leben im Angesicht dessen, dass wir einmal sterben werden. Schlechte Tage richten unseren Blick auf das Wesentliche. Zweitens sagt Salomo, schlechte Tage korrigieren unseren Lebenswandel. Und das ist Vers 5 bis 7. Besser das Schelten des Weisen zu hören, als dass einer das Singen der Toren hört. Denn wie das Prasseln der Dornen unter dem Kochtopf, so das Lachen der Toren. Auch das ist Nichtigkeit. Ja, unrechter Gewinn macht den Weisen zum Toren und das Bestechungsgeschenk richtet das Herz zugrunde. Wenn ich euch fragen würde, wer stimmt Vers 5 zu? Mache ich jetzt nicht. Aber überleg mal. Besser das Schelten des Weisen zu hören, als dass einer das Singen der Toren hört. Niemand von uns freut sich über Kritik von anderen. Wenn ich kritisiert werde, dann hinterfragt jemand mein Denken, mein Wollen, meine Entscheidungen, mein Handeln. Ich mag es lieber, wenn jemand zu mir kommt und sagt, toll, Stephanus. Ich mag es auch lieber, wenn wir irgendwie oberflächlich über irgendwas reden, ist kein Problem. Aber mal ehrlich, würden wir sagen, es ist besser, wenn du zu mir kommst und sagst, das war vielleicht nicht so gut. Oder wenn du zu mir kommst und sagst, Stephanus, hast du darüber schon mal nachgedacht? Und Salomo sagt hier, besser das Schelten des Weisen zu hören. Ist es auffällig, des Weisen zu hören? Nicht jede Kritik ist besser, aber die Kritik des Weisen, das Schelten, die Zurechtweisung des Weisen ist besser. Und wenn du mal in dein Leben darüber schaust und mal nachdenkst, mal ganz ehrlich, das, was dich vorangebracht hat, ist doch vor allem die schwierigen Gespräche. Die Gespräche, wo dich jemand zurechtgewiesen hat. Die Gespräche, wo dir jemand Augen geöffnet hat für Dinge, die du nicht gesehen hast. Die im Moment schmerzhaft sind, wo du sagst, ah, aber was dich vorangebracht hat, ist doch vor allem das, wenn jemand zu dir in Liebe kam und dich zurechtgewiesen hat. Und das sagt Salomo hier, das ist besser für ein gutes Leben. Und auch hier stellt er wieder zwei Dinge gegenüber, das Singen bzw. Lachen der Toren und die Zurechtweisung des Weisen. Und das Lachen der Toren beschreibt er in Vers 6 so, denn wie das Prasseln der Dornen unter dem Kochtopf, so das Lachen des Toren. Wenn Dornen verbrennen, ihr kennt das ist toll. Also als Kind, das habe ich geliebt. Wenn du Reisig ins Feuer wirfst, das geht schnell, das wird warm, das macht laut, das ist hell, das ist super. Aber es ist ganz schnell wieder vorbei. Mit Dornen kannst du nichts wirklich warm kriegen. Und so ist das oberflächliche Lachen, das oberflächliche Freudigsein des Toren. Das macht Spaß, das ist toll, das klingt laut. Aber es ist schnell wieder vorbei und für dein Leben bringt es nichts. Demgegenüber stellt Salomo die Zurechtweisung des Weisen und die ist schmerzhaft häufig. Die tut in dem Moment nicht so gut. Und du fragst dich wirklich, ah, muss das jetzt sein? Aber Salomo sagt, das ist für dein Leben viel gewinnbringender als das Lachen des Toren. Die einfache Aussage, die Salomo hier macht, ist folgendes. Wenn du ein gutes Leben unter der Sonne möchtest, eine der besten Möglichkeiten ist die häufig schmerzhafte Zurechtweisung von Menschen, die älter und weiser sind als ich. Das ist einfach so. Eine der besten Möglichkeiten, ein gutes Leben zu haben, ist die Zurechtweisung von weisen Menschen. Deswegen sagt Salomo später in Sprüche 12, wer die Unterweisung liebt, liebt Erkenntnis. Wer aber die Ermahnung verschmäht, ist ein Narr. Und Norman Peel hat es mal so ausgedrückt, und ich finde das sehr treffend. Das Problem mit den meisten von uns ist, dass wir lieber durch zu viel Lob zerstört, als durch Zurechtweisung gerettet werden wollen. Wir wollen lieber durch zu viel Lob zerstört, als durch Zurechtweisung gerettet werden. Schlechte Tage korrigieren unseren Lebenswandel. Da kam mal ein junger Mann zu einem alten, erfahrenen Christen und sagte, ich habe wirklich ein Problem, das liegt mir auf dem Herzen, könntest du für mich beten? Könntest du für mich beten? Ich bin immer so schrecklich ungeduldig und komme einfach nicht davon los. Kannst du nicht Gott darum bitten, du als weiser Christ, dass Gott mich geduldig macht? Der alte Mann überlegte kurz, machte eine Pause und sagte dann, das will ich gerne tun. Und dann beteten die beiden und der alte Mann, weise Christ, begann sein Gebet mit den Worten, lieber Vater, schicke diesem jungen Bruder Trübsal am Morgen, schicke ihm Trübsal am Mittag und schicke ihm Trübsal am Abend. Und der junge Mann sagte, das wollte ich nicht. Ich wollte, dass du darum bittest, dass ich geduldig werde. Der alte, weise Mann lächelte nur verschmitzt und sagte, weißt du was, mein Freund, wenn du geduldig werden willst, dann brauchst du Trübsal. Und das sagt Salomo hier auch. Schlechte Tage lehren uns, geduldig zu sein. Das ist Vers 8 bis Vers 10. Besser das Ende einer Sache als der Anfang. Besser langmütig oder geduldig als hochmütig. Sei nicht vorschnell in deinem Geist zum Zorn, denn der Zorn ruht im Busen des Toren. Sage nicht, wie kommt es, dass die früheren Tage besser waren als diese. Denn nicht aus Weisheit fragst du danach. Salomo antwortet hier auf drei Gefahren von schlechten Tagen. Und ich wette, ihr werdet euch alle in diesen Gefahren wiederfinden, weil wir Menschen sind. An schlechten Tagen ist die große Gefahr erstens ein Pessimismus im Blick auf die Zukunft. Kennt ihr das an so einem schlechten Tag, dass man sagt, hey, das bringt nichts. Das wird auch nie was. Das wird auch nie besser werden. Man wirft die Flinte ins Korn und sagt, ein schlechter Tag, immer schlechter Tag. Und deswegen sagt Salomo in Vers 8, besser das Ende einer Sache als ihr Anfang. Besser langmütig als hochmütig. Also Salomo sagt, Stephanus, weißt du was, das woraus ankommt, ist das Ende einer Sache. Nicht ihr Anfang, nicht wie es momentan ist. Viele Dinge haben ganz klein und unbedeutend begonnen und wurden am Ende dennoch gut. Und die Gefahr, pessimistisch im Blick auf die Zukunft zu sein, gerade an schlechten Tagen, da sagt Salomo, nein, Stephanus, entscheidend ist nicht, wie es jetzt ist. Entscheidend ist das Ende. Die zweite Gefahr, und die ist häufig damit verbunden, ist Nostalgie im Blick auf die Vergangenheit. Vers 10. Sage nicht, wie kommt es, dass die früheren Tage besser waren als diese? Das kennt ihr auch, oder? An schlechten Tagen sagt man, oh Mann, früher, das war viel, viel besser. Letzte Woche, letztes Jahr, da lief das alles noch, aber jetzt. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich ärgere mich am meisten über die Menschen, die aus dem gleichen Gebiet kommen wie ich, nämlich aus der ehemaligen DDR, und die sagen, ich sehne mich zu diesen Zeiten zurück. Weil was die machen, ist genau das, was Salomo hier in 10 Vers 2 sagt. Denn nicht aus Weisheit fragst du. Das ist nicht weise. Dann hast du vergessen, dass es früher auch schlechte Tage gab. Es gibt immer schlechte und gute Tage nebeneinander. Und eine Nostalgie, eine Vergangenheit, Verliebtheit, das bringt dich nicht weiter, wenn du heute einen schlechten Tag hast. Pessimismus im Blick auf die Zukunft, Nostalgie im Blick auf die Vergangenheit und die dritte Gefahr, und auch die kenne ich zumindest, ist Ärger im Blick auf die Gegenwart. Wenn ich heute einen schlechten Tag habe und sage, es wird nie besser, früher war alles besser, ja, dann ist die logische Konsequenz, dass ich sage, Mann, was denn jetzt? Und deswegen kommt Vers 9, und das ist erstaunlich, Salomo kennt das Herz des Menschen so gut wie kein anderer wahrscheinlich, denn genau dort sagt er das, sei nicht vorschnell in deinem Geist zum Zorn, denn der Zorn ruht im Busen des Toren. Schlechte Tage lehren uns, geduldig zu sein. Schlechte Tage sind dazu da, damit ich und damit du lernst, nicht irgendwie pessimistisch im Blick auf die Zukunft zu sein, nicht einen verklärten Blick auf die Vergangenheit zu haben, nicht zu sagen, ich werfe die Flinte ins Korn, ich mache überhaupt nichts mehr, sondern sie wollen uns geduldig machen. Vor kurzem habe ich eine Karte in die Hand gekriegt, die trifft das auf den Punkt. Es geht im Leben nicht darum zu warten, dass der Sturm vorüberzieht, sondern darum zu lernen, im Regen zu tanzen. Es geht im Leben nicht darum zu warten, dass der Sturm vorüberzieht, sondern darum zu lernen, im Regen zu tanzen. Das ist das, was Salomo hier sagt. An einem schlechten Tag geht es nicht darum zu warten, bis der Sturm weg ist. Das ist nicht das Ziel Gottes mit dem schlechten Tag. Gott möchte, dass wir lernen, im Regen zu tanzen. Es regnet immer noch, aber du kannst im Regen tanzen. Und wenn du einen schlechten Tag hast, dann verzweifle nicht im Blick auf die Zukunft. Wenn du in deinem Glaubensleben nur kleine Schritte vorwärts machst und denkst, das wird nie anders, oder wenn du einen Rückschlag erlebst, dann wirf nicht die Flinte ins Korn, sondern mach weiter, geh mutig voran. Wenn wir in der Gemeinde Dinge beginnen und es kommen nur wenige Leute, oder wir haben den Eindruck, es geht nicht so, wie wir es uns wünschen, dann gilt es auch da, nicht zu sagen, früher war es besser, es wird nie was, sondern es geht darum, zu lernen, im Regen zu tanzen. Schlechte Tage lehren uns, geduldig zu sein. Viertens, schlechte Tage helfen uns, weise zu werden. Das ist Vers 11 bis Vers 12 und man fragt sich, warum kommen diese Verse ausgerechnet in diesem Kapitel? Gut ist Weisheit zusammen mit Erbbesitz und ein Vorteil für die, die die Sonne sehen. Denn im Schatten der Weisheit ist es wie im Schatten des Geldes. Aber der Gewinn der Erkenntnis ist der, die Weisheit erhält ihren Besitzer am Leben. Also Salomo macht hier zwei Aussagen. Er sagt, Weisheit und Geld haben beide was für sich. Vers 11, gut ist Weisheit mit oder wie Erbbesitz. Und Vers 12, im Schatten der Weisheit ist es wie im Schatten des Geldes. Beides hat einen begrenzten Vorteil. Und das wissen wir. Also wenn du Geld auf dem Konto hast, dann hilft dir das tatsächlich in vielen Punkten des Lebens. Aber, und das ist die zweite Aussage, Vers 12, der Gewinn der Erkenntnis ist der, die Weisheit erhält ihren Besitzer am Leben. Die Weisheit ist dennoch besser als das Geld, weil sie ihren Besitzer am Leben hält. Und die große Frage ist, warum erwähnt Salomo den Wert der Weisheit hier in Kapitel 7? Und die Antwort ist offensichtlich. Weil Salomo davon überzeugt ist, weise wirst du mehr durch schlechte Tage als durch gute Tage. Gerade die schweren, herausfordernden Tage, gerade das, wo du mit der Wirklichkeit des Lebens konfrontiert wirst, gerade diese Tage bringen dich voran. Überleg mal, was passiert, wenn ein Kind nie allein zum Bäcker geht? Was passiert, wenn ein Kind nie lernt, alleine im Bus zu fahren? Was passiert, wenn ich meinem Kind nie ein Risiko zumute? Was passiert, wenn ein Fahrschüler sagt, ich fahre nicht am Berg an, das ist schwierig? Ja, natürlich ist es schwierig. Aber er kann es dann am Ende auch nicht. Was passiert, wenn du in deinem Leben nur die scheinbar guten Tage hättest? Wisst ihr, was passiert? Wir würden Kinder bleiben. Unreif. Nicht erwachsen. Nicht weise, reife Persönlichkeiten. Habt ihr schon mal gesehen, wie Adler ihre Jungen auf das Leben vorbereiten? So ein Adlernest ist ja echt, das ist faszinierend. Das ist am Anfang wunderschön, das ist wunderweich. Da kommen die Äste werden reingelegt, dann wird eine Grasschicht drüber gemacht und dann werden Daunenfedern noch draufgelegt. Und dann kommen die jungen Adler da rein. Und die Adlereltern machen jetzt Folgendes. Als erstes entfernen sie die Daunenfedern. Wird ein bisschen ungemütlicher. Dann nehmen sie das ganze Gras weg und es piepst schon im Popo. Und dann irgendwann schubsen sie ihre Adlerjungen aus dem Nest. Weil die fliegen lernen sollen. Wenn sie das nicht können, dann fliegen die Adlereltern hinterher im Sturzflug, nehmen das Adlerjunge auf und setzen es wieder oben aufs Nest. Und dann ist es interessant, was passiert. Dann passiert nicht jetzt übertragen, ach du armer Kleiner, kannst du es doch nicht, bleib noch ein bisschen bei Mama. Nein. Die bringen ihre Jungen hoch aufs Nest und was machen sie? Psst. Sie stupsen sie wieder raus. Das ist wirklich so. So lang, bis die Jungen es gelernt haben, zu fliegen. Bis sie Menschen, jetzt übertragen auf uns wieder, Menschen geworden sind, die in ihrem Leben reife Persönlichkeiten sind. Sie helfen uns, weise zu werden, gerade die schlechten Tage. Und ein letztes, schlechte Tage treiben uns zu Gott. Vers 13 und 14. Sieh das Werk Gottes an, ja wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Am Tag des Glücks sei gute Dinge und am Tag des Unglücks bedenke, auch diesen hat Gott ebenso wie jenen gemacht. Gerade deshalb, weil der Mensch gar nichts herausfinden kann von dem, was nach ihm ist. Schlechte Tage, und das haben wir schon öfters bei Salomo gehört, schlechte Tage zeigen uns wieder eins. Wir können Gottes Wirken in meinem Leben, in unserem Leben nicht ergründen. Wir können es letztlich nicht sagen. Wenn wir da hier lesen, sieh das Werk Gottes an, ja, wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Dann hatten wir das schon mal in Kapitel 1. Gekrümmtes kann nicht gerade gemacht werden. Aber hier wird gesagt, Gott hat es gekrümmt. Das ist doch wieder interessant. Das Krumme sind die Schwierigkeiten in unserem Leben, sind die Herausforderungen. Und Salomo sagt hier, weißt du was, Stephanus? Gott hat das Krumme in dein Leben gestellt. Wir sind wieder wie in Kapitel 3. Wir können nicht sagen, Gott ist verantwortlich für das Böse, für das Schlechte in unserer Welt. Das ist, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Aber was Salomo hier sagt, ist, all das Schwierige im Leben ist auch eingeschlossen in Gottes souveränen Plan, ist eingeschlossen in Gottes Wirken mit dir und mit der Menschheit. Gott ist letztlich auch nicht rauszudenken, wenn ich über die schlechten und die schwierigen Tage meines Lebens nachdenke. Thomas Boston, ein englischer Puritaner, hat es mal so ausgedrückt. Unser Leben ist durch eine bestimmte Abfolge von Ereignissen bestimmt, die der souveräne Gott einem jeden von uns als sein Teil gegeben hat. Dabei enthält jedes Teil ein bestimmtes Maß an krummen Dingen. Es gibt hier noch keine Vollkommenheit. Kein Teil ohne etwas Krummen. Und dieses Krumme und diese Erkenntnis, dass schlechte Tage auch in Gottes Plan mit enthalten sind, dass Gott ein Ziel damit hat, das soll mich letztlich zu Gott treiben. Und jetzt überleg mal, denk mal kurz über dein Leben nach. Wann fängst du an, wieder Bibel zu lesen? Wann fängst du an, wieder zu beten? Es ist doch so, die schlechten Tage treiben dich zu Jesus. In den schlechten Tagen erkennst du, ich kann es nicht, meine Kraft ist zu Ende. An den schlechten Tagen kommst du zurück ins Gebet. An den schlechten Tagen ist es so, dass du das, was du sonntags in der Predigt hörst, umsetzt. Ich verspreche euch, ich werde nie beten, wenn ich Sonntag predige, dass ihr eine schlechte Woche habt. Aber ich verspreche euch auch eins, das, was sonntags hier verkündigt wird, wirst du an einem schlechten Tag mehr darüber nachdenken und umsetzen, als an einem Tag, wo alles super läuft. Warum? Weil schlechte Tage uns letztlich zurück zu Jesus treiben. Merkt ihr was? Schlechte Tage bleiben schlechte Tage. Und es geht nicht darum, hier ein frommes, christliches, geheucheltes Lächeln aufzusetzen und sich über die schlechten Dinge zu freuen. Darum geht es nicht. Aber es geht darum zu erkennen, dass Gott ein Ziel mit diesen Tagen hat. Schlechte Tage richten unseren Blick auf das Wesentliche. Sie korrigieren unseren Lebenswandel. Sie lehren uns, geduldig zu sein. Sie helfen uns, weise zu werden. Und sie treiben uns zu Gott. Und deshalb ist das Fazit von Salomo, dass er selbst sagt in Vers 14, und wenn ihr nur ein was mitnehmt aus dieser Predigt, dann das. Salomo sagt, am Tag des Glücks sei guter Dinge und am Tag des Unglücks bedenke, auch diesen hat Gott ebenso wie jenen gemacht. Ich weiß nicht, wie dein Montagmorgen aussieht. Vielleicht hast du einen guten Tag. Vielleicht stehst du auf, die Sonne scheint, die Vögel singen, du hast genug Essen, du hast genug Geld auf der Bank, deine Arbeit macht dir Freude, du freust dich an deiner Familie. Und wenn das so ist, dann freu dich. Sei gute Dinge. Danke Gott dafür, dass er dir so einen tollen Tag schenkt. Wenn du morgen aufwachst und die Sonne scheint nicht, die Vögel singen auch nicht, wenn du vielleicht genug zu essen auf dem Tisch, aber zu wenig Geld auf der Bank hast, wenn deine Arbeit Last ist, wenn die Beziehungen wirklich schwierig sind, dann musst du nicht darüber jauchzen und in die Luft springen. Aber bedenke, auch diesen Tag hat Gott gemacht. Auch dieser Tag ist das Werk Gottes. Auch dieser Tag steht unter Gottes Übersicht. Und gerade durch diesen Tage möchte Gott deinen Charakter verändern. Möchte Gott dich zu einer reifen, gottesfürchtigen Person machen. Manchmal, ihr Lieben, manchmal sind schlechte Tage besser. Lasst mich mit einem Zitat von Spurgeon schließen. Er hat am Ende seines Lebens Folgendes gesagt. Ich fürchte, dass aller Nutzen, den ich aus der Zeit des Wohlergehens und den glücklichen Stunden gezogen habe, fast auf einem Pfennig Platz finden würde. Doch das Gute, das ich durch meine Sorgen und Schmerzen und mein Leid erhalten habe, ist fast unermesslich. Lasst uns aufstehen und ich möchte gern beten. Lieber Vater im Himmel, ich will dir Danke sagen für diesen Text. Ich will dir Danke sagen, dass du Salomo diesen Text ins Herz gegeben hast, Herr. Weil wenn wir in unser Leben schauen, wenn ich in mein Leben schaue, dann ist es nun mal so, dass es viele Tage gibt, die gut sind und dass es auch Tage gibt, die wirklich schlecht sind. Wo ich mich frage, was soll ich mit diesem Tag anfangen? Wo ich mich frage, warum lässt du so einen Tag zu, Herr? Und so will ich dir danken für diesen Text, wo Salomo sagt, auch an diesem Tag möchtest du an uns arbeiten. Auch das ist dein Werk, Herr. Und ich bete einfach, dass du uns das, was Salomo als der Zusammenfassung in Vers 14 sagt, dass du uns das leben lässt. Dass wir an einem guten Tag dankbar und glücklich sind, dass wir dir, ja, dich preisen für das, was du uns schenkst, und dass wir an einem schlechten Tag nicht mutlos einfach alles hinschmeißen, sondern geduldig dahin durchgehen, weil wir wissen, gerade durch diese Tage möchtest du uns verändern. Und Herr, so will ich dir Danke sagen für all diejenigen, die jetzt hier sind, die gerade einen guten Tag haben, wo ich mich mitfreue und dir danken will. Und so will ich dir Danke sagen, Herr, auch für all diejenigen, die hier sind, die gerade einen schlechten Tag haben. Und da will ich beten, Herr, dass du genau diese Perspektive schenkst von Salomo, dass du dennoch am Wirken bist und gerade dadurch uns formst. Herr, wie gut ist es, mit dir zu leben. Wie gut ist es, gute und schlechte Tage, dass beides bei dir ist. Und ich wissen darf, egal was morgen ist, es ist gut bei dir. Amen.